Wir haben bereits gesehen, wenn es eine Lösung gibt, ja, die ist null, sei eine konkrete Lösung, dann können wir alle anderen Lösungen leicht beschreiben, dann ist die Lösungsmenge nichts anderes als die Menge aller Vektoren vor. Die Menge x0 plus der Kern von A. Der Kern von A, das ist also die Menge aller x, sodass Ax gleich 0 ist, ja, 0 Vektor. Die Lösungsmenge des zugehörigen homogenen Gleichungssystems. Also wir können die Lösungsmenge beschreiben als einen Unterraum des Vektorraums, in dem wir uns befinden, also aus dem die Vektoren genommen werden, die als Lösungsmenge in Frage kommen, der verschoben wird um eine konkrete Lösung. Ja, wenn wir ins Dreidimensionale denken, dann sind die Unterräume sind geraden Ebenen, der ganze Raum oder der Ursprung alleine, das sind alle Unterräume, die es gibt, und Lösungsmengen von linearen Gleichungssystemen in drei Variablen sind daher immer so etwas verschoben um einen konkreten Vektor. Das ist also entweder eine eindeutige Lösung, ein Punkt, der irgendwo liegt, oder der ganze Raum, alles ist eine Lösung, oder es ist eine Gerade oder eine Ebene, die nicht unbedingt durch den Ursprung gehen muss. Also das sind keine Unterräume, es sind sogenannte Nebenräume, es sind verschobene Unterräume. Analog zur Faktorgruppe haben wir also hier einen Unterraum, der um einen konkreten Vektor verschoben wird, und auf die Art und Weise werden Nebenklassen bezüglich dieses Unterraums definiert. Weiters haben wir gesehen, wenn wir lineare Abbildung auffassen, dann ist das Gleichungssystem Ax ist gleich b lösbar, wenn b im Bildraum liegt. Klarerweise, der Bildraum, das ist die Menge aller Bilder. Und hier steht, b soll das Bild von x sein. Ja, das heißt also, wenn b Urbilder besitzt, wenn b aus dem Bildraum liegt, dann ist das Gleichungssystem lösbar. Wenn es nicht so ist, dann ist es natürlich nicht lösbar. Das führt nach folgendem Satz. Für spezielle Abbildungen. Wir haben wieder eine Matrix A. Das ist eine n mal n Matrix, also n Zeilen, n Spalten. Und die Abbildung f von x ist gleich ax. Das ist eine lineare Abbildung. Eine lineare Abbildung von k hoch n nach k hoch n. Wenn f surjektiv ist, dann hat jedes Element, also jedes mögliche b, was ich auf der rechten Seite nehme, mindestens ein Urbild. Das heißt die Surjektivität. In der Sprache der Matrizen heißt es, dass der Rang von f ist die Dimension des Bildraumes. Wir bilden ab nach k hoch m, also der Rang von f, das ist das gleiche wie der Rang der Abbildungsmatrix A, und der muss also n sein, damit wir den ganzen Raum k hoch m erreichen. Dann folgt natürlich, dass das Gleichungssystem ax gleich b lösbar ist, und zwar egal wie die rechte Seite ausschaut. Surjektive Abbildungen erfassen ja den ganzen Raum. Umgekehrt können wir sagen, wenn f injektiv ist, was heißt f ist injektiv? Wenn f injektiv ist, dann kann man das auch in der Sprache der Matrizen über den Rand beschreiben. Der Rand von f ist gleich der Rand von a. Die injektiven Abbildungen haben die Eigenschaft, dass sie linear unabhängige Mengen von Vektoren immer auf linear unabhängige Mengen abbilden. anschauen. Wenn Sie Vektoren haben, A1 bis AN, und die sind linear unabhängig, was kann man dann sagen über f von A1 bis f von AN, wenn f injektiv ist? Ja, bilden Sie eine Linearkombination, Summe Lambda I f von AI, die den Nullvektor darstellt. Also das sei eine Darstellung des Nullvektors. Das kann man natürlich genauso schreiben als f von Summe Lambda I AI. Und das, wenn das der Nullvektor ist, heißt es, dass die Summe Lambda I AI im Kern von f liegt. Der Nullvektor liegt immer im Kern von f, weil f von 0 ist 0 für jede lineare Abbildung. Wenn die Abbildung injektiv ist, dann kann der Nullvektor nur ein Motiv haben. Das heißt, dann ist der Nullvektor der einzige Vektor. Das heißt, wenn das hier der Nullvektor ist, dann muss auch das hier der Nullvektor sein. Und daraus folgt dann aufgrund der linearen Unabhängigkeit der AI, dass alle Lambda I gleich 0 sein müssen. Das heißt, auch diese Menge hier ist linear unabhängig. Also injektive Abbildungen bilden linear unabhängige Mengen immer auf linear unabhängige Mengen ab. Daher müssen die Spalten der Abbildungsmatrix, das sind ja die Bilder der kanonischen Basis. Und die kanonische Basis ist linear unabhängig, natürlich als Basis. Also müssen die Spalten der Matrix linear unabhängig sein, wenn die Abbildung injektiv ist. Die Spalten, es gibt N-Spalten, das heißt, wenn der Rang gleich N ist, der Rang der Matrix ist gleich dem Spaltenrang, dem maximalen Spaltenrang, der Anzahl der Spalten, dann ist das eine injektive Abbildung und dann hat das Gleichungssystem AX ist gleich B entweder keine oder eine Lösung, genau eine. Ja, also das hier hat höchstens eine Lösung. Weil injektive Abbildung, es kann nicht zwei Urbilder geben zu einem Vektor B. Also das Gleichungssystem AX gleich B ist entweder eindeutig lösbar oder es ist unlösbar. Im Falle einer injektiven Abbildung. Und das kann man alles aufgrund des Ranges feststellen, ob die Abbildung surjektiv oder injektiv ist. Es kann jetzt natürlich beides geben. Wenn Sie eine bijektive Abbildung betrachten, dann muss die surjektiv sein, also muss der Rang gleich n sein. Sie muss injektiv sein, also muss der Rang gleich n sein. Ja, dann muss n gleich n sein, sonst geht sich das nicht aus. Das heißt, es muss sich dann um eine quadratische Matrix handeln. Eine bijektive Abbildung hat eine Inverse, das heißt, diese Matrix muss regulär sein. Weil die Inverse, die Abbildungsmatrix zu f hoch minus 1, ist ja nichts anderes als a hoch minus 1. Das heißt, die Abbildungsmatrix muss regulär sein, das bedeutet also, es existiert die Inverse a hoch minus 1. Ja, dann ist klar, das Gleichungssystem a ist gleich b, wir suchen die Urbilder von b. Die Abbildung ist bijektiv, das heißt, es gibt mindestens 1 und höchstens 1, also genau ein Urbild. Und dieses Urbild kann man leicht bestimmen, multiplizieren Sie das ganze Gleichungssystem mit a hoch minus 1 und Sie erhalten x ist gleich a hoch minus 1 mal b. Also das Gleichungssystem ist in dem Fall eindeutig lösbar. Wenn die Systemmatrix eine reguläre Matrix ist, also eine quadratische und reguläre Matrix, dann ist sie. Dann ist das Gleichungssystem eindeutig lösbar. Das heißt, das homogene Gleichungssystem Rechtssystem hätte in dem Fall, nur die einzige Lösung, x ist gleich 0. Oder anders gesagt, wenn Sie ein homogenes Gleichungssystem haben mit einer quadratischen Systemmatrix und es gibt eine Lösung ungleich 0, dann wissen Sie, dass die Matrix nicht regulär sein kann, dann muss sie singulär sein. So, schauen wir uns ein paar Beispiele an. Da haben wir ein lineares Gleichungssystem gegeben. Drei Gleichungen, drei Unbekannte. Dieses Gleichungssystem übersetzt man am besten gleich in die erweiterte Systemmatrix. Das heißt, wir nehmen die Koeffizienten der Reihe nach her, die sich vorfinden in diesen Gleichungen, ordnen das also. Erste Spalte entspricht also hier der Variable x1. Zweite Spalte ist die Variable x2, dritte Spalte ist die Variable x3 und den Rechenvektor, den Störvektor, wie man ihn auch nennt, den Vektor b dieses Gleichungssystems, einfach auf die rechte Seite. So, was machen wir jetzt? Elementare Umformungen, solange bis wir die Lösung ablesen können. Elementare Umformungen, das heißt also, Sie machen Zeilenumformungen, bis Sie eine schöne Gestalt bekommen, so eine Dreiecksgestalt. Und in dem Fall kommt man nach ein paar Schritten drauf, dass das Gleichungssystem unlösbar ist, denn die letzte Umformung führt Sie auf die Gleichung 0x1 plus 0x2 plus 0x3 ist gleich 3. Das kann man natürlich nicht lösen, Sie können für x1, x2 und x3 einsetzen, was Sie wollen. Die letzte Gleichung ist hier niemals lösbar und daher wissen Sie, dass dieses Gleichungssystem nicht lösbar sein kann. Also das heißt, das ist hier offensichtlich keine reguläre Matrix, die Systemmatrix, sondern eine singuläre Matrix und der Vektor auf der rechten Seite liegt nicht im Bildraum der linearen Abbildung, die durch diese Matrix beschrieben wird. Das gleiche Spiel mit einem anderen Gleichungssystem. Da haben wir es wieder drei Gleichungen mit drei Variablen. Die erweiterte Systemmatrix, die enthält einfach die Koeffizienten. Wieder Zeilenumformungen, solange bis sie eine schöne Gestalt bekommen. Schöne Gestalt ist hier wieder die Dreiecksgestalt. Und da kann man in dem Fall die Lösung ablesen. Wenn Sie die letzte Umformung anschauen, sehen Sie hier 5x3 ist gleich 2, also ist x3 gleich 2 Fünftel. Auf der zweiten Gleichung, da steht dann minus 4x2 minus 5x3, den Märchen x3 kennen wir auch schon, ist gleich minus 2. Also können Sie x2 ausrechnen, in dem Fall steht dann x2 ist gleich 0. Und mit diesen beiden Werten gehen Sie in die erste Gleichung und Sie bekommen eine Lösung für die erste Gleichung und die Lösung ist etwa eindeutig. Was haben wir gemacht? Wir haben Zeilenumformungen mit der erweiterten Systemmatrix durchgeführt und das Ganze auf eine Dreiecksform bekommen. Umgeformt auf eine obere Dreiecksmatrix. Zeilenumformungen verändern ja den Rang nicht. Ja, das heißt also, bei der letzten Matrix sehen wir, dass der Rang der Systemmatrix gleich 3 ist, weil bei der Dreiecksmatrix kann man den Rang ja sofort ablesen. Und wenn der Rang gleich 3 ist, heißt es, dass hier eine reguläre Matrix vorliegt und daher die Lösung eindeutig sein muss. Und noch ein Gleichungssystem. Diesmal haben wir wieder drei Gleichungen, vier Unbekannte. Die erweiterte Systemmatrix ist also in dem Fall eine 3x5 Matrix. Sie machen immer wieder das gleiche Spiel, zeigen Umformungen so lange, bis Sie eine Dreiecksmatrix erhalten. Das ist also hier passiert. Hier haben wir eine Spaltenumformung gemacht, das ist nicht verboten, solange ich nur Spalten vertausche. Was bedeutet das, wenn ich Spalten vertausche? Dass einfach die Reihenfolge der Variablen jetzt anders ist. Also ich habe hier im letzten Schritt die Spalten 3 und die Spalte 4 vertauscht. Das bedeutet also jetzt, dass die dritte Spalte für die Variable x4 steht und die vierte Spalte für die Variable x3. Das muss man sich jetzt beim Lösen merken. Und die Matrix, die Systemmatrix hier, die umgeformte, hat wieder 3x-Gestalt, also unter der Diagonale sind lauter 0. Und daher können Sie jetzt die Lösungen ablesen. Wir haben aber zu viele Variablen, also das kann nicht bijektiv sein, weil wir bieten einen vierdimensionalen Raum auf einen dreidimensionalen Raum ab. Ja, drei Gleichungen, also der Bildraum ist dreidimensional, wir haben vier Variablen, der Urbildraum ist also vierdimensional. Das kann nicht bijektiv sein. Es ist aber offensichtlich lösbar. Der Rand der Matrix ist 3. Der Lösungsraum ist also die Dimension, die wir verloren haben. Wenn wir von 4 nach 3 Dimensionen gehen, der Rand ist 3, das Bild ist also dreidimensional. Das heißt, wir haben eine Dimension verloren. Die muss im Kern sein. So, jetzt steht da, der Lösungsraum ist also irgendein Lösungsvektor plus der Kern von A. Der Lösungsraum ist also in dem Fall eindimensional. Das heißt, das ist eine Gerade. Und alles, was ich tun muss, ist eine konkrete Lösung finden. Aber eine konkrete Lösung finden Sie auch leicht. Setzen Sie einfach die Variable, die letzte Variable hier, also die letzte Spalte steht für x3. Also setzen wir einfach x3 gleich Lambda. Irgendein beliebiger Wert. Dann folgt, dass die Variable x3 ist nun fixiert und die Variablen x1, x2 und x4 können Sie dann aufgrund dieser drei Gleichungen ausrechnen. Die hängen natürlich von diesem Lambda ab. Man erhält x4 ist gleich minus 1, x2 ist gleich 2 minus 2 Lambda und x1 ist gleich 1 minus 3 Lambda, indem man wieder sukzessive nach oben geht und nach die Gleichungen löst. Und letztendlich ist also der Lösungsvektor dann, den man erhält, 1 minus 3 Lambda, 2 minus 2 Lambda, Lambda und minus 1. Und der kann aufgespaltet werden in der Form 1, 2, 0 und minus 1, also jene Komponenten, die nicht von Lambda abhängen, plus Lambda mal das, was von Lambda abhängt. Und Sie sehen, das hat auch schon genau die Struktur, die wir haben wollen, denn das kann man ja genauso gut schreiben als als 1, 2, 0, minus 1 plus die lineare Hülle von minus 3, minus 2, 1 und 0. Und wenn Sie das einsetzen in das Gleichungssystem, dann sehen Sie, dass das hier genau die Lösungen des zugehörigen homogenen Systems sind. Also diese Menge hier, die lineare Hülle dieses Vektors, das ist nichts anderes als der Kern von A oder einfach die Lösungsmenge von Ax ist gleich 0. Ja, das heißt also, das hat genau die Struktur, die wir uns gestern überlegt haben. Der Kern von A ist eindimensional, weil das Bild dreidimensional ist und der Raum, von dem aus wir abbilden, vierdimensional. Die Rangformel sagt uns, Rand plus Defekt ist immer die Dimension des Urbildraums. Also das muss so sein hier. Und einen eindimensionalen Vektorraum gibt man am besten an durch eine Basis, also als lineare Hülle eines einzigen Vektors. Und das ist also die Lösung dieses Gleichungssystems. So, bei allen diesen Gleichungssystemen haben wir Folgendes gemacht. Wir haben uns das System umgeformt auf eine schöne Form, ja, eine spezielle Form, nämlich eine Dreiecksmatrix. Also hier sehen Sie ein Gleichungssystem mit einer speziellen Systemmatrix, auf die wir immer hingearbeitet haben. Bei der ganzen Vorgangsweise der lösen linearen Gleichungssysteme, nämlich obere Dreiecksform, das heißt unterhalb der Hauptdiagonale, das ist also unterhalb dieser Diagonale, wo sie eben immer Zeilen und Spalten im Weg gleich sind, sind lauter Null und sonst ist alles irgendwie. Und von so einem Gleichungssystem kann man immer lösen, also auch wenn es mehr Variablen gibt, als es Gleichungen gibt, dann ist es halt nicht eine eindeutige Lösung, sondern dann haben Sie immer eine mehrdeutige Lösung, weil der Kern nicht nur aus einem Element besteht. Also in diesem Fall haben Sie hier ein Gleichungssystem mit n Gleichungen und n Unbekannten. Die Unbekannten sind mindestens so viele wie Gleichungen. Und hier macht man natürlich den gleichen Trick. Das heißt also, das hier ist eine Abbildung. Eine Abbildung f von k hoch n nach k hoch m. Und dann muss natürlich gelten, dass der Rand der Abbildungsmatrix A plus der Defekt von A muss immer gleich n sein, wenn Sie wie in dem Fall die Matrix in Stufenform vorliegen haben, dann ist der Rand gleich m, also das hier ist gleich m, der Defekt ist n minus m, also sozusagen das ist das, was noch an überflüssigen Variablen da ist. Überzähligen, überflüssig sind sie nicht. Und da kann man den gleich nicht mehr machen. Sie setzen also einfach xn plus 1 gleich t1, xn plus 2 gleich t2 und so weiter. Xn ist dann tn minus n. Und jetzt können Sie die letzte Gleichung sofort lösen, denn da steht xn als einzige Unbekannte, xn durch 1 bis xn sind ja alle bereits festgelegt. Setzen Sie also das Ganze ein und lösen Sie das Ganze nach xn auf. Das ist eine Gleichung mit einer Unbekannten, das ist also keine Hexerei. Und wir können also hier sofort das xn bestimmen und mit diesem xn in die darüberliegende Gleichung hineingehen. In der darüberliegenden Gleichung ist dann die einzige Unbekannte xn minus 1. Das heißt, auch das ist eindeutig lösbar und Sie erhalten also dann nach und nach rekursiv alle Variablen und zwar wieder in der entsprechenden Form. Nämlich, wir sagen ja, xn plus 1 ist t1 bis xn ist tn minus n. Alle anderen Variablen hängen also jetzt von diesem ti ab. Ja, das heißt also, das xi, das ist dann irgendein y plus eine Summe über j, tj mal ich, yj. Das schaut also dann so aus. Und Sie sehen, was bekommen Sie, wenn Sie dann das Ganze wieder auftrennen, ja, nach Komponenten, die nicht von irgendeinem dieser Ti abhängen, nach Komponenten, die von T1 abhängen, nach Komponenten, die von T2 abhängen und so weiter. Was bekommen Sie dann? Sie bekommen einen Vektor x0, wo eben keines der Ti steht, plus eine Summe Ti xi, wobei das i eben von 1 bis n minus n ist. Und diese xi, die Sie hier bekommen, die bilden wieder eine Basis des Kerns. Ja, das heißt, auch das ist die Menge aller dieser Linearkombinationen, das entspricht wieder dem Kern von A. Ja, der Kern von A, der ist also die lineare Hülle dann von x1 bis xn minus n. Die Vektoren, die Sie hier finden, machen mit der Vorgangsweise. Thank you. Wir haben also jetzt immer Folgendes gemacht. Wenn Sie ein gleiches System haben, Sie haben jetzt durch Zeilenumformungen auf eine Dreiecksgestalt umgewandelt. Das gibt auch gleichzeitig einen algorithmischen Zugang zu Gleichungssystemen, nämlich das, was wir hier jetzt immer gemacht haben, sind alles Anwendungen eines Lösungsverfahrens, eines Lösungsalgorithmus für lineare Gleichungssysteme. Und das nennt man das Gaußsche Eliminationsverfahren, weil eben durch geeignete Linearkombinationen von Gleichungen immer Variablen eliminiert werden und so die Gleichungen lösbar gemacht werden. Also schauen wir uns das jetzt Schritt für Schritt an. Wir haben hier ein Gleichungssystem. Wir trennen das wieder auf in Systemmatrix A und Vektor B. Und jetzt machen wir also elementare Zeilenumformungen Schritt für Schritt. Jetzt machen wir das einmal genau. Und zwar, wir schauen uns Folgendes an. Wir schauen uns an, was steht in der linken oberen Ecke. Steht in der linken oberen Ecke, also das heißt das Element A11 der Matrix, ist dieses Element ungleich 0? Wenn ja, dann kann man unterhalb dieses Einsers, in dem Fall ist es ein Einser, aber unterhalb dieses Elementes lauter Nullen erzeugen. Ja, denn entweder es steht hier bereits eine 0, dann bin ich zufrieden und mache gar nichts. In dem Fall steht hier ein Zweier. Das heißt, Sie multiplizieren einfach die erste Zeile mit 2 und subtrahieren sie von der zweiten und Sie haben diesen Zweier in eine 0 umgewandelt. Ja, analog machen Sie das mit diesem Dreier. Das Dreifache der ersten Zeile subtrahieren, dann wird hier eine 0, dann das Einfache der ersten Zeile subtrahieren und Sie haben hier eine 0 gemacht. Das heißt also hier, Sie können, wenn ein Element in der linken oberen Ecke ein Element steht, das verschieden ist von 0, dann können Sie das Gleichungssystem umschreiben in ein neues Gleichungssystem, wo eben in der ersten Spalte unterhalb der Hauptdiagonale lauter Nullen steht. Das kann man natürlich immer erreichen, denn wenn links oben kein 0 steht, wenn links oben eine 0 steht, dann kann man das zwar nicht so machen, aber dann können Sie die Zeilen vertauschen, sodass Sie links oben ein Element ungleich 0 bekommen. Wenn Sie auch das nicht schaffen, dann heißt es, dass in der ersten Spalte lauter Nullen stehen, weil dann ist die erste Variable ja gar nicht da. Ja, da können Sie die erste Spalte gleich streichen. Und jetzt wenden Sie das ganze Verfahren auf die nächste Teil-Submatrix hier an. Das heißt also, wir vergessen jetzt die erste Zeile und die erste Spalte und betrachten also nur diese Teilmatrix, die wir hier haben, und machen einfach rekursiv weiter. Das heißt, das, was wir bis jetzt gemacht haben, anwenden auf diese kleinere Matrix. Hier haben wir also, hier sehen wir, im linken oberen Eck steht ein Element ungleich 0. Das heißt, dieses Element kann dazu benutzt werden, um durch geeignete Subtraktion der ersten Zeile dieser Matrix unterhalb der Hauptdiagonale lauter Nullen zu erzeugen. Und wenn man das tut, dann wird in dem Fall also genau dieses Gleichungssystem hier herauskommen. Und Sie sehen also, wir haben jetzt bereits eine Stufenform erreicht. Es bleiben hier also nur zwei Gleichungen über. Die Gleichungen, die wir hier haben, die letzten beiden, das sind reine Nullzeilen, also die sind nicht widersprüchlich, aber die sind überflüssig. Das heißt, diese Systemmatrix, mit der wir es hier zu tun haben, die hat Rang 2. Es ist eine 4x4 Matrix, das heißt, wir bilden von einem vierdimensionalen Raum in einen vierdimensionalen Raum ab. Das heißt, die Dimensionen, die wir abbilden, sind vier Dimensionen. 2 erreichen wir, der Rang dieser Matrix ist 2, der Bildraum hat also die Dimension 2. Da muss der Defekt auch die Dimension 2 haben. So, jetzt haben wir also hier so eine Stufenform, also so eine spezielle Form, wie wir sie haben wollen. Das heißt, wir setzen also jetzt, wir wissen, das Gleichungssystem ist lösbar, der Kern ist zweidimensional, es gibt also keine eindeutige Lösung, sondern es gibt unendlich viele Lösungen. Und wir müssen also dieses Gleichungssystem lösen. Übersetzen wir es also wieder zurück in das Gleichungssystem, das wir hatten. Und nun bekommen wir alle Lösungen, indem wir einfach, so wie zuerst, die überzähligen Variablen, das sind also jetzt hier x3 und x4, setzen wir t1 und t2 und dann ergibt sich x1 ist also gleich 7 plus 10 mal t1 minus 13 mal t2. x2 ist minus 2 minus 4 mal t3, ja, das bringen Sie also auf die andere Seite, plus 5 mal t2. Ja, und dann können Sie den Lösungsvektor x1, x2, x3, x4 aufspalten nach konstanten Werten. Das ist also das hier, das 7 und minus 2. x3 und x4, die hängen nicht von irgendwas ab, das ist ja nur t1 und t2. Und x1 hat dann noch eine Komponente 10 mal t1 und eine Komponente minus 13 mal t2. x2 hat eine Komponente minus 4 mal t1 und eine Komponente 5 mal t2. Und x3 und x4, das ist nur t1 und t2. Das können Sie auch als Matrizen schreiben, wenn Sie wollen. Also das ist quasi diese beiden Vektoren hier, diese beiden Spaltenvektoren, die bilden eine Basis des Kerns. Und wie gesagt, das ist nicht eindeutig. Ja. Basen gibt es viele des Kerns, das heißt, also, Sie können die Lösung auf sehr viele verschiedene Arten darstellen, Sie bekommen immer die gleiche Lösungsmenge, also immer eine andere Basis desselben Kerns verwenden. Und alle Lösungen dieses gleichen Systems sind also jetzt alle diese Linearkombinationen der Basisvektoren des Kerns verschoben um eine konkrete Lösung, nämlich diese Lösung des gleichen Systems. So, ein zweites Beispiel. Das ist das, was ich Ihnen bereits auf der Folie gezeigt habe, also da ist es unlösbar. Wieder Gaußsches Eliminationsverfahren, also Sie schauen wieder ins linke obere Eck. Wenn Sie dort etwas ungleich 0 vorfinden, dann können Sie durch Multiplikation geeigneter Vielfache der ersten Zeile und subtrahieren von den unteren Zeilen immer hier 0 erzeugen und bringen das wieder auf die spezielle Form, also Dreiecksform. Wir schauen also, dass die Systemmatrix und die erweiterte Systemmatrix eine Dreiecksform bekommt. Und in dem Fall sehen wir aber, dass wir in der rechten, ganz rechten Spalte im Störvektor Probleme bekommen. Daher ist das Gleichungssystem unlösbar. Dritte Beispiel, wieder mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren. Also das heißt, Sie schauen wieder, links oben steht etwas ungleich 0. Hier könnte man Zeilen vertauschen, um sich die Rechnung ein bisschen einfacher zu machen. Sie sehen, man kann zwar diesen Dreier benutzen, um den Zweier und den Einser zu einer 0 zu erzeugen. Das heißt, ich müsste halt dann 2/3 der ersten Zeile von der zweiten Zeile subtrahieren und 1/3 der ersten Zeile von der dritten Zeile, das wäre also strikt nach dem Gaußschen Algorithmus. Gut, wenn man ein bisschen die menschliche Komponente hier mitspielen lässt, ne, dann sehen wir natürlich, wenn wir einen Einser haben, ist das besser für uns, ne, weil dann können wir natürlich hier stehen lauter ganze Zahlen, dann können wir natürlich das Zweifache bzw. das Dreifache, das bleibt alles ganzzahlig. Also vertauschen wir einfach die erste und die dritte Zeile. Das ist jetzt nicht mehr strikt das Gaußsche Eliminationsverfahren, sondern eine kleine Modifikation, um uns das Leben zu erleichtern, die ist aber zulässig, weil ich kann die Gleichungen in jeder beliebigen Reihenfolge anschreiben. Die Lösungsmenge verändert sich dadurch ganz bestimmt nicht. Ja, das heißt also, man macht es sich dann leichter. Jetzt habe ich einen Einser links oben und kann mit diesem Einser einfach das Doppelte bzw. das Dreifache der erste Zeile von der zweiten und dritten Zeile subtrahieren und in der Art und Weise 0 erzeugen, dann wieder rekursiv auf diese Submatrix hier. Auch hier wird man in der Regel nicht das Vierfünftelfache oder genau Fünfviertelfache der zweiten Zeile nehmen, sondern sie multiplizieren halt die erste Zeile mit 5, die zweite Zeile mit 5 und die dritte Zeile mit 4 und machen dann die Subtraktion. Auch das ist alles zulässig. Also alle elementaren Zeilenumformungen sind erlaubt, um das gleiche System umzuformen, auch wenn sie teilweise Modifikationen des Gaußschen Eliminationsverfahrens sind. Aber wenn Sie das natürlich implementieren als Programm, dann können Sie solche Schritte vielleicht nicht mehr ganz so leicht umsetzen. Also da ist es einfach, den Computer ist es ja egal, der kommt schon mit der Prüfung zurecht. Wenn Sie vom numerischen Standpunkt her sich das Ganze anschauen, dann sind aber Zeilenvertauschungen manchmal durchaus zweckmäßig, wenn Sie ein gleiches System haben mit irgendwelchen numerischen Werten und Sie haben beispielsweise kleine Werte, ja, nicht nur im Eck steht irgendein kleiner Wert. Das heißt, letztendlich müssen Sie, um die Faktoren zu berechnen, die Sie hier anwenden müssen, also die erste Zeile mal irgendwas, um hier eine Null zu erzeugen in der unterliegenden Zeile, wenn die erste Zeile im ersten Element einen kleinen Wert aufweist, dann würde das heißen, dass sie große Faktoren brauchen und daher jede Menge Rundungsfehler erzeugen auf die Art und Weise. Das ist eine Variante, die nennt man das Gauss-Seidel-Verfahren, wo sie eben schauen, dass sie immer möglichst große Elemente im linken oberen Eck haben, damit es numerisch einigermaßen gut funktioniert. Ja, in dem Fall eben auch, jetzt haben wir hier eine Dreiecksmatrix, obere Dreiecksmatrix bekommen, daran ist 3, die Lösung ist also eindeutig und daher kann man also hier das mit dem Gauss-Verfahren ganz einfach lösen. Gut, das vierte Beispiel, das spielt eben in der Weise, was ich auf der Folie gesagt habe. Gut. Dann machen wir uns noch ein paar Gedanken, wie das also theoretisch funktioniert, das ganze Gaußsche Verfahren. Was machen wir bei den Ganzen? Wir haben also eine Matrix, eine Systemmatrix A11, A12 und so weiter bis A1n und einen Störvektor B1, zweite Zeile A21, A22 und so weiter bis A2n, Störvektor B2 und so weiter in Gleichungen AN1, AN2 und so weiter bis AMN, Störvektor BN. Und das ist die erweiterte Systemmatrix. So, was machen wir? Die erste Aufgabe, die wir machen, ist also, wir schreiben das Ganze um. Das ist also das Mathe. Die Matrix A mit dem Störvektor B. Das Ganze wird umgeschrieben, das heißt also, wir schauen uns das nächste Mal an, ist das Ganze hier ungleich 0. Dann können wir hier also die 0 erzeugen und schreiben das Ganze um eben in eine Matrix A' mit einem Störvektor B', der durch diese Zeilenumformungen entstanden ist. Zu guter Letzt, wenn man also die ganzen Umformungen erledigt hat und auch eine Dreiecksgestalt bekommen ist, dann gibt es verschiedene Fälle, die möglich sind. Entweder schaut das Ganze dann so aus, dass Sie hier ein Dreieck, also eine Matrix von der Form hier haben und einen Störvektor, der so ausschaut, also das soll jetzt symbolisch heißen, da stehen überall Nullen, da stehen überall Nullen, da stehen überall Nullen. Da stehen überall Elemente, die vielleicht auch ungleich 0 sind. Also in dem Fall hätten Sie ein paar Nullzeilen, wo Sie also in der Systemmatrix lauter Nullen haben. Im Störvektor bleiben Elemente ungleich 0. Wenn Sie also so eine Bauart antreffen, dann wissen Sie, das Ganze ist unlösbar. Das war also dieser Fall, den wir hier hatten beim Beispiel 3, jetzt beim Beispiel 2. Und da hatten wir genau diese Form. Also da haben wir so einen Block, der so eine Form aufweist, ja, Dreiecksform, ja, ein bisschen weiter rüber. Der Störvektor ist zu lang quasi, also ich kann nicht alle, einfach alle Nullzeilen wegstreichen, dann muss das Ganze unlösbar sein. Andere Fälle, die auftreten, sind, sie haben so etwas, diese Form, sie haben also wirklich ein Dreieck, dann wissen sie, dass die Matrix hat vollen Rand, die Matrix muss quadratisch sein, sonst kann es gar nicht so ausschauen, aber die Systemmatrix, der Störvektor ist dann egal, da ist irgendwas. In dem Fall muss eine reguläre Matrix vorliegen, das war also das Beispiel 1. Ja. In diesem Beispiel, da war eine reguläre Matrix, das hat also genau diese Bauart am Ende einer Umformung gehabt, das heißt, das Ganze ist eindeutig lösbar, da gehen Sie also einfach von der letzten Gleichung sukzessive hinauf bis zur ersten Gleichung und bekommen eine eindeutige Lösung, weil es eine reguläre Matrix ist. Und zu guter Letzt, der dritte Fall, der nach all diesen Umformungen auftreten kann, ist der Fall, dass Sie so etwas bekommen, also so eine Bauart, ja, ein Störvektor, der nicht länger ist als dieser Block hier, da stehen auch der Nullen. Die überflüssigen Zeilen, die können Sie streichen, das ist egal, weil er das Null ist, die sind also, die fallen mit Effekt hinein und in dem Fall hat man also eine mehrdeutige Lösung, da hat also das Gleichungssystem unendlich viele Lösungen und daher können Sie also diese unendlichen Lösungen einfach mit diesem Trick hier setzen, Sie geben nur die Variablen einfach irgendwelchen Konstanten gleich. Und schauen Sie sich dann die eindeutig bestimmte Lösung des so entstehenden Gleichungssystems an. Und Sie bekommen genau die Darstellung, die wir haben wollen. Störung, also konkreter Lösungsvektor plus Kern der Matrix. Und was passiert bei all diesen Umformungen? Also warum ändert sich hier die Lösung nicht? Weil wir machen einfach nur Folgendes. Aus Ax gleich B machen wir Folgendes, jede Zeilenumformung lässt sich interpretieren als Matrixmultiplikation von X. Und die einzigen Zeilenumformungen, die wir erlauben, sind solche, die den Rang erhalten. Das heißt, das sind Multiplikationen mit einer regulären Matrix. Eine reguläre Matrix, das heißt, sie suchen alle Lösungen dieses Gleichungssystems. Sie machen diverse Zeilenumformungen, das heißt, sie multiplizieren mit lauter regulären Matrizen von X. Insgesamt haben Sie also mit einer regulären Matrix U von links multipliziert und Sie suchen alle Lösungen dieses Gleichungssystems. Die Matrix U ist regulär, das heißt, es ist bijektiv, das heißt, wir können auch jederzeit wieder retour gehen, indem wir dieses Gleichungssystem U hoch minus 1 multiplizieren. Und Sie sehen also, die Lösungsmenge hat sich durch diese Umformungen tatsächlich nicht verändert. Wenn wir Spaltenumformungen auch noch zulassen, dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Spaltenumformungen entsprechen einer Matrixmultiplikation von rechts. Wir würden also dann so etwas bekommen, mit einer regulären Matrix T. Und da verändert sich natürlich die Lösungsmenge schon. Und deswegen müssen wir uns auch merken, was wir angestellt haben. Also wenn wir nur Spalten vertauschen, dann passiert nicht viel. Ja, wenn wir nur Spalten vertauschen, heißt es, wenn jetzt x1 bis xn ein Lösungsvektor des ursprünglichen Gleichungssystems war und die Matrix T vertauscht nur zwei Spalten, dann heißt es, wir haben nur zwei Koordinaten vertauscht. Ja, das hat dann unter Kontrolle. Wenn Sie andere reguläre Matrizen zulassen, also komplexere Spaltenumformungen machen, dann haben Sie nicht mehr unter Kontrolle, was hier passiert. Und dann können Sie nicht mehr auf die ursprüngliche Lösung zurückschließen. Das heißt, Spaltenumformungen mit Vorsicht, allenfalls Vertauschungen vornehmen, aber nicht mehr. Zeilenumformungen, jede elementare Umformung, ändert die Lösung sicher nicht. Gut. Und damit habe ich gar nicht aufgehalten, jetzt habe ich eine Minute. danke.